Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor fast 8 Jahren, da hatte Russland die Krim annektiert. Eine neue, wenn auch nicht offizielle Grenze ist entstanden. Und derzeit verstärken mehrere Länder ihre Truppenpräsenz in der Region aus Furcht vor einem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Andere Länder sichern bestehende Grenzen, um Flüchtende abzuhalten. Erst gestern kündigten Polen und Litauen an, ihre Grenzbefestigungen durch Zäune zu verstärken. Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat sich in seinem neuen Buch mit der Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert beschäftigt. Und ich habe ihn gefragt, ob denn die Entwicklungen in Polen, in Litauen und der Ukraine für das 21. Jahrhundert typisch sind.
In gewisser Weise ja, also in dem Sinne, dass Grenzen wieder aufgeladen werden und an Bedeutung gewinnen, aber dann auch wieder nicht ganz typisch, weil wir in einigen Fällen ja wirklich Grenzverschiebungen haben. Also das finden wir relativ selten. Es gibt so weltweit über 300 Landgrenzen und die wenigsten sind heute richtig gehend umkämpft. Wenn Sie sich die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg angucken, da haben sich Grenzen permanent, Grenzverläufe permanent verschoben. Das ist heute nicht mehr so und das liegt zum Teil an der Weltgemeinschaft, die sehr heftig darauf reagiert. Aber auch natürlich auch an einer ausgeprägten Vorstellung territorialer Integrität und der Unverletzlichkeit von Grenzen. Aber das Aufbauen von Grenzen, das Befestigen, das Fortifizieren von Grenzen, das finden wir rund um den Globus an ganz vielen Orten.
Die Grenzen werden also wieder mehr verstärkt. Wie groß ist denn dieser Anstieg?
Der ist enorm. Also wenn Sie mal in die 80er Jahre schauen, da gab es so 13, 14 sogenannter fortifizierter Grenzen, also Grenzen, die durch Stacheldraht, Mauerwerke oder hohe Zäune gesichert gewesen sind. Da war das so eine geringe Zahl und ist dann heute fast auf 80 hochgegangen. Und wir haben ja eigentlich gedacht, also in Deutschland, aber auch in Europa, dass wir uns eigentlich in so ein Zeitalter der Entgrenzung hineinbewegen. Die Berliner Mauer ist gefallen und danach sollten Grenzen keine so großen Rolle mehr spielen. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Erst danach und vor allen Dingen seit der Jahrtausendwende gibt es sozusagen einen massiven Aufbau, eine massive Aufrüstung von Grenzen.
Ja, als vor 2 Jahren am Beginn der Corona-Pandemie die Grenzen wieder hochgezogen wurden, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich, da wurde ja erst deutlich, wie fremd uns das eigentlich geworden ist. Wie konnten wir denn diese Entwicklung, diese Gegenbewegung ja im Grunde, die Sie festgestellt haben, so lange übersehen?
Ja, wir sind da so einer optischen Täuschung unterlegen, und zwar der optischen Täuschung derer, die eigentlich von Grenzen in ihrer Mobilität kaum noch behindert sind. Also wir leben ja auf der Seite der Privilegierten. Der deutsche Pass oder auch die europäischen Pässe, die erlauben, viele Grenzen relativ einfach zu überfliegen oder zu überfahren. Und das trifft für den großen Teil der Menschheit gar nicht zu. Also 80% der Menschheit hat noch nie ein Flugzeug betreten. Pro Jahr gibt es gerade mal 2-3% der globalen Bevölkerung, die überhaupt mobil sind, grenzüberschreitend mobil. Also das ist eben eine sehr privilegierte Gruppe. Und wir haben eigentlich unsere Erfahrung dieser Entgrenzung ein Stück weit verallgemeinert und geglaubt, das sei eine Erfahrung vieler anderer auch. Und das ist nicht so. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, Globalisierung hat einerseits Entgrenzung hervorgebracht, das stimmt ja auch, aber auch wieder neue Formen von Grenzen und Grenzhärtung geschaffen, also Mobilisierung und Immobilisierung gleichzeitig produziert.
In Ihrem Buch schreiben Sie von Grenzen als Sortiermaschinen. Wie meinen Sie das? Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ja, dass Grenzen heute viel selektiver geworden sind. Also früher hat die Grenze mehr oder weniger doch Leute sehr, sehr ähnlich behandelt und auch sehr ähnliche Kontrollprozeduren durchgeführt. Und man kann auch sehen, dass zum Beispiel die Grenzen in den 70er Jahren doch ein Stück weit auch liberaler waren. Also liberaler auch im Hinblick zum Beispiel aus Menschen aus dem globalen Süden. Also es war leichter, aus Afrika in ein europäisches Land damals einzureisen, als es heute ist. Und dann kann man eben sehen, dass in den vergangenen 30 Jahren Grenzen viel, viel selektiver geworden sind. Also dass die Art von Sortierung, die vorgenommen wird, sich mehr an Risikoklassifikationen orientiert. Und was ist das Wichtigste, was da eine Rolle spielt? Das sind vor allen Dingen die ökonomische Potenz. Also wie reich ist das Land, aus dem ich komme? Und je wohlhabender ein Land, je weiter oben es in dieser globalen Wohlstandshierarchie ist, desto privilegierter ist man da auch in der Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten. Und der globale Süden, der hat eben zum Teil da an Mobilitätsmöglichkeiten verloren, obwohl es eben diese starken Öffnungsprozesse gab.
Die Digitalisierung schreitet ja voran. Was verstehen Sie denn in diesem Zusammenhang unter Smart Borders? Geht es da um Grenzen im übertragenen Sinne, also Stichwort der gläserne Mensch?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es hat vielleicht 2 Aspekte. Das eine ist sozusagen die Grenzraumüberwachung mit neuen digitalen Technologien. Aber es ist viel, viel stärker und viel wichtiger auch die sozusagen die Sortierung über Daten und über digitale Informationen. Wir haben ja heute schon an vielen Flughäfen fast automatisierte Schleusen, wo eben Datenflüsse auch damit verbunden sind, wo die Grenze, an die man heute kommt, einen eigentlich schon kennt. Ne? Also früher ist man zum Schlagbaum gegangen, dann hat der Grenzbeamte kontrolliert, ob man da mit dem Foto identisch ist und ob der Pass einigermaßen echt aussieht. Und heute können wir über unsere Daten erkannt werden und es gibt natürlich ein Mehr auch an biometrischer Erfassung. Und das heißt eigentlich, dass wir langfristig gar nicht mehr so auf den Pass angewiesen sein werden, sondern vielleicht in 10 oder 15 Jahren unser Gesicht, unser Pass wird und die Grenzkontrolle viel, viel individualisierter wird. Also nicht mehr nur aufgrund des Passes, sondern aufgrund von vorher erfassten und auch zirkulierenden Informationen dann entschieden wird, ob man ein erwünschter oder ein unerwünschter Reisender ist.
Was Sie vorher an Entwicklungen beschrieben haben, ist ja eine Entwicklung hin zu Ungerechtigkeit auf der Welt, die wir natürlich kennen, die wir auch immer wieder verdrängen. Was wäre denn als Wissenschaftler Ihr Rat an die Politik?
Ja, ich würde mir schon wünschen, dass im Prinzip das, was an Grenzen passiert, da geht es ja um Einschränkung von Mobilität und Mobilität in gewisser Weise gehört natürlich vielleicht auch zu den Freiheitsrechten, die wir gerne genießen, dass wir transparenter über unsere Entscheidungen sind, dass man viel stärker darauf achtet, dass es symmetrische Beziehungen sind und vielleicht, dass man stärker so regionale Mobilitätsräume unterstützt, wie wir sie auch im Schengen-Raum haben. Es gibt in anderen Weltregionen auch. Die meiste Mobilität, 80% aller Mobilität, findet im regionalen Kontext statt. Und wenn Menschen da Möglichkeiten haben, wenn man da sozusagen Öffnungsprozesse stärkt, dann hätte man zumindest nicht so eine starke Hierarchie, auch so nicht so eine zum Teil erschreckende Ungleichheit, wie wir sie heute finden, wenn wir auf die Frage der Grenze und der Mobilität schauen.
Der Soziologe Steffen Mau war das über neue Grenzen im 21. Jahrhundert.